Dies hat mit Protest nichts zu tun. Das sind Kriminelle. Das sind Leute, denen es völlig egal ist, ob sie zigtausend Menschen auch in Mithaftung nehmen, die in Kauf nehmen, dass mögliche Menschen zu Schaden kommen oder gar zu Tode kommen durch ihre Anschläge. Das sind Verbrecher und wir werden sie jagen mit allen Mitteln, die unser Rechtsstaat zur Verfügung stellt.
Im brandenburgischen Grünheide gab es einen Brandanschlag auf einen Strommast, um dem Autobauer Tesla zu schaden. CDU-Innenminister Michael Stübgen fordert harte Strafen für die BrandstifterInnen. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Katharina Schubkowski, Redakteurin bei der Taz und spreche heute mit Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo.
Wir sprechen hier ja wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind dieses Mal die Brandstiftung an einem Strommast nahe der Tesla-Fabrik in Brandenburg, neue Maßstäbe für Verpackungen innerhalb der EU und die Gender-Ungerechtigkeit in der Klimapolitik. Und damit auch einen schönen feministischen Kampftag an alle Hörerinnen, falls ihr uns heute am Freitag, den 8. März, hört.
Ja, wir gucken jetzt erstmal nach Grünheide. Dort hat in dieser Woche eine Sabotageaktion für viel Aufsehen gesorgt. Und zwar haben Unbekannte einen Strommast angezündet und damit das ganze Tesla-Werk für mehrere Tage lahmgelegt. Ja, im brandenburgischen Grünheide befindet sich ja seit ziemlich genau 2 Jahren die einzige europäische Produktionsstätte des Elektroautoherstellers. Und die ist seit Dienstag außer Betrieb. Dienstag früh war nämlich der Strommast angezündet worden. Allerdings fiel nicht nur in dem Tesla-Werk der Strom aus, sondern auch in einigen umliegenden Gemeinden. Tausende AnwohnerInnen der Region in Brandenburg hatten am Dienstag zeitweise keinen Strom. Und sogar auch in Berlin fiel in 3000 Haushalten vorübergehend der Strom aus. Und alle betroffenen Haushalte beziehen Strom aus dem Umspannwerk Erkner, das durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber das war nur kurz, während das Tesla-Werk jetzt schon tagelang stillsteht.
Auf das Werk zielte eben auch die Aktion und die Gründe dafür gucken wir uns jetzt mal genauer an. Also, woher weiß man, dass Tesla das Ziel war? Ganz einfach, es gibt ein Bekennerschreiben. Die Vulkangruppe Tesla abschalten hat sich zu der Brandstiftung bekannt. In dem wirklich sehr, sehr langen Bekennerschreiben kritisieren die Autorinnen den Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk. Sie kritisieren den grünen Anstrich, den der Kapitalismus durch E-Autos bekomme, wobei E-Autos ja immer noch sehr viele Ressourcen in der Produktion verschlingen, sehr energieaufwendig, also sehr CO2-intensiv in der Herstellung sind und auf die Ausbeutung seltener Rohstoffe wie Lithium und Kobalt angewiesen sind. Und die Vulkangruppe kritisiert auch die Ausbeutungsverhältnisse in der Tesla-Fabrik, die unter anderem durch InvestigativreporterInnen vom Stern bekannt geworden sind, die sich dort als ArbeiterInnen verdeckt reingeschmuggelt haben. Da gibt es einen Podcast zu, der heißt Inside Tesla, den kann ich sehr empfehlen. Da berichten die KollegInnen unter anderem über den enorm hohen Druck, unter dem die ArbeiterInnen in der Fabrik stehen, bei gleichzeitiger Missachtung von Sicherheitsstandards und Arbeitnehmerrechten.
Und ein weiterer Punkt, den die Vulkangruppe kritisiert, betrifft das Trinkwasser, das viele durch die Gigafactory bedroht sehen. Die Fabrik steht zum größten Teil in einem Trinkwasserschutzgebiet und verbraucht zum einen unglaubliche Mengen Wasser in einer sehr trockenen Region und zum anderen gefährdet sie das Grundwasser eben auch durch möglicherweise giftige Abwasser und Chemikalien. Denn in einem Trinkwasserschutzgebiet im großen Stil mit Lacken, Ölen, Farben und anderen Chemikalien zu hantieren, ist natürlich heikel. Klar, dass da auch mal was schief geht. Und so hat Tesla zum Beispiel im ersten Jahr schon 26 Umweltunfälle gemeldet. Da sind unter anderem 15.000 Liter Lack, 13 Tonnen Aluminium sowie 200 Liter Diesel ausgelaufen. Das sind eben die Unfälle, die gemeldet wurden. Und außerdem kam jetzt vor wenigen Tagen raus, dass Tesla seit der Werkseröffnung quasi durchgehend zu viel Phosphor und Stickstoff im Abwasser hat. Da wurden die Grenzwerte teilweise um das 6-fache überschritten.
Der zuständige Landkreis Oder-Spree sieht weder in den Öko-Unfällen noch in der Abwasserbelastung eine Gefahr für das Trinkwasser. Ja, man muss an dieser Stelle sagen, die Behörden vor Ort sind der Fabrik extrem freundlich gesinnt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu unkritisch. Die Bevölkerung vor Ort ist das nicht. Bei einer Bürgerbefragung in Grünheide hat sich jetzt gerade die Mehrheit gegen die Erweiterung der Fabrik ausgesprochen. Tesla will den Standort nämlich vergrößern und dafür ein 120 Hektar großes Waldstück roden, also neben dem bereits bestehenden 300 Hektar großen Grundstück. Und dieses neue Areal haben KlimaaktivistInnen jetzt vor einigen Tagen besetzt. Sie haben dort Baumhäuser gebaut und sich eingerichtet und wollen den Wald gegen Tesla verteidigen und den Ausbau der Fabrik verhindern.
Ja, nochmal zurück zu dem angezündeten Strommast. Die Vulkangruppe, das sind ja nicht die gleichen Leute, die den Wald besetzen. Das wäre ja auch dumm. Man entscheidet sich logischerweise entweder für eine clandestine Aktion oder für eine öffentlich sichtbare Waldbesetzung. Und bei dem Anschlag müssen die Verantwortlichen davon ausgehen, dass eine hohe Strafe auf sie zukommt, wenn sie erwischt werden. Die Reaktionen aus der Lokalpolitik waren jedenfalls sehr drastisch. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU, den wir ja auch schon im Intro gehört haben, sagte, das sind Kriminelle, die auch billigend in Kauf nehmen, dass Menschen zu Schaden oder zu Tode kommen und dass er sie jagen will. Das ist natürlich mit sehr viel Schaum vor dem Mund gesprochen. Auch wenn man den Anschlag nicht gutheißt, muss man ja festhalten, dass dadurch keine Menschenleben gefährdet wurden. Und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, sprach von einem terroristischen Akt und stellt in Aussicht, dass sich die Aktion auch auf die Duldung der Waldbesetzung auswirken könnte. Es ist also nicht auszuschließen, dass, wenn man die eigentlich Verantwortlichen nicht findet, dann eben die herhalten müssen, derer man habhaft werden kann. Auch wenn man sie nicht für die Brandstiftung bestrafen kann, kann man sie anderweitig bestrafen, indem man sie vorzeitig räumen lässt. So kann man zumindest den SPD-Minister Steinbach verstehen.
Ja, wir wollen noch mal kurz auf die Vulkangruppe gucken. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich zu Sabotageakten bekannt hat. 2021 hat die Gruppe auch schon mal die Stromversorgung des damals noch in der Entstehung begriffenen Tesla-Werks angegriffen. Und auch in den Jahren davor hat sie sich schon öfter zu Sabotageakten an Kabelschächten oder Stromleitungen in Brandenburg oder auch in Berlin bekannt. Es gibt die Gruppe wahrscheinlich schon seit 2011, vermutlich nicht immer in der gleichen Personenbesetzung. Das wäre zumindest sehr untypisch. Und der Verfassungsschutz rechnet sie dem anarchistischen Spektrum zu. Also auch wenn ich den Verfassungsschutz ungern als seriöse Quelle heranziehe, nach allen Skandalen, für die er verantwortlich ist, würde ich in diesem Fall die Einschätzung als plausibel bewerten, nach der Lektüre des Bekennerschreibens. Die Autorinnen machen da wirklich einen Rundumschlag der Kritik am Kapitalismus, an der patriarchalen Gesellschaft, der Ausbeutung vor Ort im Werk sowie auch in Bolivien, wo die Rohstoffe herkommen. Es geht ja auch um die Wasserversorgung, Elon Musks Raumfahrtprogramm, seinen obszönen Reichtum und seine unangenehm chauvinistische Person und sein reaktionäres Weltbild.
Tesla selbst gab an, dass die Fabrik wohl noch bis in die nächste Woche oder sogar Ende der nächsten Woche stillstehen wird. Und der Schaden soll sich auf hunderte Millionen Euro belaufen. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer hält die Schätzungen allerdings für übertrieben. Das Thema, also die Fabrikerweiterung, die Trinkwasserversorgung, die Klimafolgen und die Proteste in der Region werden uns sicher noch über das Jahr hinaus begleiten.
Ja, das denke ich auch. Wir sprechen jetzt aber erstmal über ein Thema, das uns schon im vergangenen November beschäftigt hat, nämlich über die Unmengen an Verpackungen, die im Alltag so anfallen. Das soll nach Willen der EU weniger werden. Aber wir gucken zuerst mal auf die Statistiken. 84 Millionen Tonnen Verpackungsmüll fallen jedes Jahr in der EU an. Der größte Teil davon ist Papier und Pappe. Fast ein Fünftel des Verpackungsmülls besteht aus Plastik und der Rest ist Glas, Holz oder Metall. Pro Kopf sind das etwa 180 Kilogramm Verpackungsmüll. Das ist allerdings ein Durchschnittswert für die EU. Und wenn man auf die Zahlen für Deutschland guckt, muss man sagen, dass Deutschland viel verschwenderischer mit Verpackungen umgeht als andere Länder. Laut dem Statistischen Bundesamt verbrauchen die Deutschen pro Kopf 237 Kilogramm Verpackungen pro Jahr. Nur in Irland ist der Pro-Kopf-Verbrauch noch größer. Weil aber Deutschland das bevölkerungsreichste Land ist, produzieren wir EU-weit absolut den größten Verpackungsmüllberg mit fast 20 Millionen Tonnen. Eine Studie vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg schätzt, dass durch den Verpackungsmüll in Deutschland ungefähr 19 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr freigesetzt werden. Wobei Holzverpackungen da aber nicht mitgerechnet wurden. Also der Wert ist wahrscheinlich noch viel höher.
Die EU will jetzt dafür sorgen, dass weniger Verpackungen auf dem Müll landen. Dafür setzt sie sich das Ziel, dass bis 2030 5% und bis 2040 15% weniger Verpackungen auf dem Müll landen. Darauf haben sich das EU-Parlament und der Rat, also die Vertreter der EU-Staaten, am Montagabend geeinigt. Vor allem den Plastikmüll nimmt die Vereinbarung in den Blick. Ab 2030 sollen bestimmte Einwegplastikverpackungen verboten werden. Das umfasst leichte Plastiktüten, Einwegbecher, Plastikverpackungen für Obst und Gemüse in Supermärkten, Mini-Packungen für Ketchup, Mayonnaise und Senf in Restaurants, kleine Shampoo-Fläschchen in Hotels sowie Schrumpffolien für Koffer an Flughäfen. Verpackungen aus Papier und anderen Materialien bleiben größtenteils erlaubt. Außerdem sollen alle Verpackungen künftig recycelbar sein und Verpackungen, die mit Lebensmitteln Kontakt haben, dürfen künftig keine Ewigkeitschemikalien, die sogenannten PFAS, mehr enthalten. Das sind halt Industriechemikalien, die nur sehr langsam in der Umwelt und im menschlichen Körper abgebaut werden und deshalb auch sehr lange nachgewiesen werden können. Ja, und für Einwegplastikflaschen und Aluminiumdosen soll ein Pfandsystem eingeführt werden. Das hat das Ziel, dass 90% der Getränkeverpackungen wieder eingesammelt werden sollen. Und mindestens 10% aller Getränke sollen in wiederverwendbaren Behältnissen abgefüllt werden. Allerdings gibt es Ausnahmen für Wein, Milch und andere verderblichen Getränke. Ja, und außerdem sollen auch Gastronomen verpflichtet werden, dass sie mitgebrachte Behälter von ihren Kundinnen für die Mitnahme von Speisen akzeptieren müssen. Und die EU-Länder sollen Anreize für Restaurants, Kantinen und Bars setzen, damit diese Leitungswasser kostenlos oder zu einem geringen Preis anbieten.
UmweltschützerInnen loben den Kompromiss, aber sie kritisieren auch, dass die Richtlinie im Laufe der Verhandlungen deutlich abgeschwächt wurde. Eigentlich müsste die Regel viel strenger sein, denn für die ganzen Verpackungen müssen ziemlich viele Ressourcen vernichtet werden. Zum Beispiel Bäume für Papierverpackungen oder für die Plastikproduktion braucht man eben Erdöl, was eigentlich ja doppelt schädlich ist, denn erstens entsteht bei der Produktion von Plastik CO2 und wenn man den Plastikmüll dann später wieder verbrennt, wird nochmal CO2 freigesetzt. Deshalb wäre es wichtig, dass Verpackungen leichter werden, dass man insgesamt mehr Produkte unverpackt anbietet und dass es mehr Recycling gibt. Auch wenn der WWF sagt, mit Recycling kann man das Verpackungsproblem nicht in den Griff kriegen, sondern es muss eben konsequent Mehrweg verwendet werden.
Ja, und bevor die Regeln in Kraft treten können, müssen das EU-Parlament und der Rat dem noch zustimmen. Das war in der Vergangenheit eigentlich immer nur eine Formalie, aber seitdem die FDP im vergangenen Jahr das Ende für Autos mit Verbrennermotor ab 2035 blockiert hat, steht zu befürchten, dass es auch bei der Verpackungsverordnung noch mal zu so einer ähnlichen Situation kommen könnte. Es gibt Zeitungsberichte, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner Italien Hilfe zugesagt haben soll, wenn sie die Verordnung blockieren. Italien selber hat eine starke Verpackungsindustrie und soll im Gegenzug für die FDP die Lieferkettenrichtlinie der EU blockieren. Ja, bleibt zu hoffen, dass das nicht passiert und dass die Verordnung bald in Kraft tritt. Jetzt geht's weiter mit einem Thema, das wir uns extra anlässlich des Internationalen Frauentags vorgenommen haben.
The Unjust Climate, also das ungerechte Klima, heißt ein neuer Bericht, den die Vereinten Nationen in dieser Woche vorgelegt haben. Genauer gesagt war es die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und es geht darum um die Geschlechterdimension des Klimawandels und der Klimapolitik. Es ist ja bekannt, und wir haben das hier auch schon öfters mal berichtet, dass der Klimawandel vor allem in armen ländlichen Regionen Frauen härter trifft als Männer, weil sie eben oft diejenigen sind, die zum Beispiel zur Wasserquelle laufen müssen, die Holz sammeln, Tiere füttern, Nahrung zubereiten und das eben mit immer knapper werdenden Ressourcen und unter immer widrigeren Umständen aufgrund der Klimakrise. Während die Männer eben öfter außerhäuslichen Tätigkeiten nachgehen, die davon nicht so direkt betroffen sind.
Das Neue an dem Bericht der Vereinten Nationen ist jetzt, dass diese Ungerechtigkeitsdimensionen in Zahlen gefasst werden. Im Durchschnitt verlieren weiblich geführte Haushalte 8% mehr Einkommen als männlich geführte Haushalte aufgrund von Hitze und 3% mehr Einkommen aufgrund von Überschwemmungen. Diskriminierende Normen sind laut der Studie dafür verantwortlich, dass Frauen an den Haushalt gebunden sind, ihre Rechte auf Land eingeschränkt sind und sie Schwierigkeiten haben, an Informationen, Technologien, Geld und Jobs außerhalb der Landwirtschaft zu kommen. In konkreten Geldbeträgen kommt die Studie auf einen Verlust von $83 durch Hitze und $35 durch Überschwemmung pro Kopf. Und hochberechnet bedeutet das auf alle Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen 37 Milliarden US-Dollar Einkommensverlust durch Hitze und 16 Milliarden US-Dollar durch Überschwemmung. Natürlich spielt neben dem Geschlecht auch die sozioökonomische Dimension eine Rolle. Arme Haushalte verlieren durch Klimafaktoren im Durchschnitt 4,4% mehr von ihrem Gesamteinkommen als wohlhabendere Haushalte.
Die Daten basieren auf einer Erhebung, für die die ExpertInnen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 100.000 Haushalte in 24 Ländern mit niedrigen bis mittleren Einkommen befragt haben. Die UN-Organisation hat die Erkenntnisse im Anschluss mit Niederschlags- und Temperaturdaten aus 70 Jahren verknüpft. Und natürlich blickt die Studie auch in die Zukunft und warnt, in Anbetracht der bereits bestehenden erheblichen Unterschiede in der landwirtschaftlichen Produktivität und bei den Löhnen von Frauen und Männern, wird der Klimawandel, wenn er nicht wirksam bekämpft wird, diese Kluft in den kommenden Jahren noch erheblich vergrößern.
Ja, leider berücksichtigt die Klimapolitik der meisten Länder die Gender-Dimension, also die größere Verwundbarkeit von Frauen und armen Menschen angesichts der Klimakatastrophe kaum. In nur 6% der Maßnahmen, die in nationalen Plänen zur Klimaanpassung der untersuchten Länder vorgeschlagen werden, werden Frauen überhaupt erwähnt. Wichtig wären also gezielte Strategien, um frauengeführte Haushalte in ihrer Klimaanpassung zu unterstützen und die Diskriminierung zu beenden, der Frauen vielerorts ausgesetzt sind.
Ja, in diesem Sinne, es ist noch viel zu tun bis zur Gleichberechtigung. Wir sind heute am Ende der Folge angelangt. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns doch eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und ein großes Dankeschön geht an Kaspar Nickel, Ingo Schmidt und Philipp Dressler, die uns in dieser Woche mit ihrer Spende unterstützt haben. Vielen Dank dafür.
Danke, ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.